Das Thema heißt, welcher Zusammenhang besteht zwischen Israel und der Gemeinde? Und über dieses Thema gibt es ja so viele verschiedene Richtungen und Fragen. Und dieses Thema wollen wir uns heute genauer anschauen, tiefer hineingehen und uns diese Dinge ansehen. Ja? Er hat uns sein Wort gegeben, dass wir da richtig rein graben können und tief hineingehen können. Und wenn wir die Bibel lesen, ist einfach wichtig, dass man alles liest. Und nicht nur ein Vers und hier und da. Und wo ich so herkomme, man hört immer ein Vers, so ist es, und ist man fertig. Ja? Lass mich eine kleine Geschichte erzählen zu Beginn. Da ist ein junger Mann, der geht die Straße entlang und will in ein Haus, geht in ein Haus hinein, in den Flur, ein ziemlich großer Flur, und plötzlich hört er einen Schrei. Da schreit eine Frau. Und er schleicht langsam hin zu der Tür und schaut durchs Schlüsselloch. Und da sieht er einen Mann mit einem Messer. Er rennt schnell raus, ruft die Polizei. Die kommt an, ganz schnell, reißt die Tür auf und sieht, da ist eine Frau, die Kartoffeln schält, und ein Mann, der einen Fisch zubereitet. Was war geschehen? Der Mann hat den Fisch genommen, der ist ihm aus der Hand gerutscht, zu der Frau geflogen, die Frau ist erschrocken, hat geschrien, und das war's. Der junge Mann, weil er nur durch das Schlüsselloch geschaut hat, hat er nur den Mann gesehen mit dem Messer und hat den Schrei gehört. Hätte er die Tür geöffnet, hätte er alles gesehen und wäre alles, hätte er ein ganz anderes Bild gehabt. Aber dadurch, dass er nur durchs Schlüsselloch geschaut hat, hat er ein ganz falsches Bild gehabt. Er hat ganz falsche Schlussfolgerungen gezogen. So hätte er die Tür aufgemacht, hätte er die Wahrheit gesehen. Und was ich heute machen möchte, die Tür weit öffnen und viele Stellen zeigen aus der Schrift und so dieses Thema aus der ganzen Geschichte heraus erzählen und nicht nur an ein, zwei Bibelstellen. Und das Neue Testament motiviert mich so sehr dazu, wenn ich da Stephanus sehe, wie er sich verteidigt vor dem Hohen Rat, erzählt er die ganze Geschichte. Beginnt von Mose angefangen. Oder als Paulus sich verteidigt vor dem Statthalter Felix oder vor König Agrippa, erzählt er die ganze Geschichte, seine Geschichte, und dann kommt er auf die Väter zu sprechen, auf die Propheten, und dann fragt er, glaubst du den Propheten? Oder als Jesus mit den Emmaus-Jüngern ging, erklärt er ihnen von Mose und den Propheten, warum Jesus leiden, warum er leiden und sterben musste. Und als er später allen 11 Jüngern begegnete, öffnete er ihnen das Verständnis für die Schrift anhand Mose, Propheten und Psalmen, dass sie die Schrift verstanden. Oder als Paulus nach Borea kommt, überprüften sie ihn jeden Tag an der Schrift. An welcher Schrift? An dem Alten Testament, was sie hatten, Mose und die Propheten. So, und gemäß dieser Vorbilder möchte auch ich heute von Mose und den Propheten beginnen und die ganze Geschichte aufzeigen, den roten Faden zeigen, der durch die Schrift geht. Und dann im Neuen Testament sehen, wie die Apostel bei der Beschreibung der Gemeinde diese Prophetien als Erfüllung aufzeigen. Und da möchte ich euch einladen zu einer Geschichte, die ihr vielleicht mehr oder weniger kennt. Wir gehen ziemlich schnell dadurch, schauen uns die Bibelstellen an und schauen uns an, wie im Neuen Testament diese Dinge wiederzufinden sind. Nun, die Geschichte beginnt mit Abraham, die Geschichte Israels beginnt mit Abraham. Gott beruft Abraham und sagt, ich verheiße dir ein Land, deine Nachkommen werden zahlreich sein und du wirst ein Segen für die Welt und ich werde dich segnen. Und dann prüft Gott Abraham und sagt, opfere mir deinen Sohn. Und Abraham ist gehorsam und tut es. Gott stoppt ihn im letzten Augenblick, aber er sagt, weil ich deinen Gehorsam gesehen habe und du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, ich schwöre dir. Und Gott schwört an dieser Stelle ihm nochmals, was er ihm verheißen hat und den Bund. Er schwört ihm, du kommst in ein Land, das gebe ich dir, deine Nachkommen werden zahlreich und du wirst ein Segen sein für die Welt. Und dieser Segen hat etwas zu tun mit Jesus Christus. Das werden wir dann sehen im Neuen Testament. Dieser Bund, den Gott mit Abraham macht, die Verheißungen werden übertragen auf seinen Sohn Isaak. Und von ihm wird es übertragen auf Jakob. Dieser Bund wird immer wieder erneuert und übertragen auf die nächste Generation. So sehen wir, dass Gott den Bund von Generation zu Generation weitergibt und erneuert. Und hier lernen wir bereits am Anfang, dass Gott seine Bündnisse erneuert und bestätigt. Das ist ein sehr wichtiges biblisches Prinzip, das wir direkt zu Beginn lernen und was später im Neuen Testament wichtig wird. Aus diesem Jakob hatte 12 Söhne, ja, und der Bund wird erneuert mit den 12 Söhnen Israels. Und diese 12 Söhne sind es, die bis ins letzte Buch der Bibel als das Volk Israel definiert wird. Das ist das Volk Israel. Der Bund wird weitergegeben von Generation zu Generation aus den 12 Stämmen, wird ein großes Volk. Und am Berg Sinai schließt Gott einen Bund mit ihnen, gibt ihnen sein Gesetz und sagt, ihr seid mein Volk. Und das Gesetz, was er ihnen gibt, kann man vergleichen mit einem Art Grundgesetz für ein Volk, wie wir es auch kennen. Wir haben einen Auszug aus Gottes Gesetz, da gibt es Rechte bei Privatinsolvenz, Warnung vor Fahrlässigkeit, Rechte bezüglich Diebstahl, Nachbarschaftsbeziehung und so weiter, jährliche Feiertage, alles ist geregelt, ist in Grundprinzipien. Und Gott sagt, ihr seid mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Ja, wenn es ein heiliges Volk ist, braucht es auch gerechte Ordnungen und Sitten, gerechte Maßstäbe, gerechte Gesetze. Und das gibt ihnen Gott. Und weiterhin sagt er zu Mose, ich will unter euch wohnen. Baut mir ein Heiligtum. Und hier sehen wir die Stiftshütte, die Mose gebaut hatte, das Volk Israel in der Wüste, um die Hütte. Und hier in dieser Stiftshütte begegnet Mose Gott. Oder Gott spricht zu Mose, und das ist der Ort der Begegnung, Gott unter seinem Volk. Hier empfängt Mose von Gott die Zukunft für Israel. Gott prophezeit ihm und Mose prophezeit es dem Volk, was in Zukunft geschehen wird. Als erstes verheißt er, Israel kommt in ein gutes Land, wie es Abraham versprochen wurde. Als zweites, ein Leben nach Gottes Geboten in Frieden und Segen. Und das dritte, was er verheißt, ist, verlasst ihr Gott, so werdet ihr aus dem Land verbannt. Aber die vierte Verheißung steht auch da, wenn ihr euch in der Fremde bekehrt, so bringe ich euch zurück. Und diese vier Prophezeiungen kommen in verschiedenen Kapiteln vor, im 3. Mose, im 5. Mose. Und im 5. Mose 32 ist das zusammengefasst als ein Lied. Und dieses Lied soll er den Kindern Israels lehren. Und da kommen diese vier Punkte vor, zusammengefasst. So ist es ganz am Anfang, bevor sie ins Land hineinkommen. Unter dem Nachfolger Josua kommen sie in das Land hinein. Hier sehen wir die Karte allen 12 Stämmen Israels im Land. Ungefähr so war es aufgeteilt. Hier mal die Frage, warum kommen sie in das Land? Weil sie so ein gutes Volk sind? Weil sie die Gebote halten? Weil sie besonders sind? Warum? Nein, Gott sagt, nicht weil ihr besser seid als alle Völker, hat der Herr euch erwählt, sondern weil der Herr euch liebt. Und damit er den Eid hält, den er den Vätern geschworen hat. Es geht um den Treueschwur Gottes. Und hier lernen wir, Gott hat etwas versprochen und Gott hält es und bestätigt es. Und daraus lernen wir, Gott, der Herr, ist ein treuer Gott, der den Bund und die Verheißung hält. Und genau das steht im nächsten Vers. So erkennt jetzt, dass der Herr, dein Gott, treu ist und den Bund hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott ist treu zu seinen Bündnissen, was wir bereits ganz am Anfang hier lernen. Und so können wir sagen, Gott erfüllt das Versprechen an Abraham, indem er das Volk in das Land hineinführt. Und damit ist der erste Punkt der Verheißung erfüllt. Israel kommt in ein gutes Land, wie Abraham versprochen ist. Im Land, der erste König ist König Saul. Und hier sind alle 12 Stämme vereint unter diesem Königreich. Aber Saul missachtet Gottes Gebot. Herr Mose hatte gesagt, wenn ihr mich verlasst, werdet ihr das Land verlassen, ihr werdet aus dem Land verbannt. Und dieses Prinzip übertragen auf den König bedeutet, wenn er Gott verlässt, verliert er sein Königtum. Und so geschieht es. Saul wird verworfen und Gott erwählt sich einen Mann nach seinem Herzen, den David. Ein Mann nach meinem Herzen. Und David liebt Gott über alles. Und hier sehen wir Jerusalem, wo David gelebt hat, wo er regiert hat, die Klagemauer. David liebte es, in den Tempel Gottes zu gehen, Gott anzubeten. Und er lebte ein Gott wohlgefälliges Leben. Und daraufhin, Gott schwört ihm. Gott schwört David, weil er lebt, wie es Gott gefällt. Ein Mann ist nach seinem Herzen. Schwört er ihm, dass auf seinem Thron in Jerusalem immer jemand von seinen Nachkommen sitzen wird. Und hier haben wir den zweiten Schwur Gottes, der steht. Was Gott geschworen hat, steht. Davids Sohn Salomo kommt auf dem Thron und unter Salomo kommt das Land zur Ruhe von allem Krieg. Wir lesen, Salomo herrschte im ganzen Land und Israel hatte Frieden, sodass Juda und Israel sicher wohnte. Unter Salomo ist dieses Volk zur Ruhe gekommen und wir sehen, die zweite Prophetie Moses ist erfüllt. Leben nach Gottes Geboten in Frieden und Segen. Aber leider blieb es nicht so, denn der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die führten sein Herz zu fremden Göttern. So baute er Altäre für Astarte, Milkom und dem Gräuel der Ammoniter. Was wird geschehen, wenn der König Gott verlässt? Er verliert das Königtum, genauso wie Saul. Und so kommt es. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil du meinen Bund nicht gehalten hast, will ich dir das Königreich nehmen. Aber was ist mit dem Schwur? Gott hatte David geschworen, auf dem Thron in Jerusalem wird einer von deinen Nachkommen sitzen. Und hier das Gericht Gottes. Wie soll Gott jetzt handeln? Auf einer Seite das Gericht ist gerecht, auf der anderen Seite sein Schwur. Und er steht, ich habe einen Bund mit David. Ich habe David geschworen. Und deshalb sagt Gott, doch will ich nicht das ganze Königreich wegnehmen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um Davids Willen, den ich erwählt habe. Und damit ist Gott treu zu seinen Bündnissen. Er ist treu zu dem, was er dem David geschworen hat. Und wir sehen wieder und lernen und erkennen, dass der Herr, dein Gott, treu ist und den Bund hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. David, dem David wird der Schwur gehalten. Und so, dass dieses Land ab dem Punkt geteilt wird, der Knecht von Salomo, Jerobeam, bekommt 10 Stämme. Und das Südreich, der Sohn von David, von Salomo, Rehabeam, bekommt den Stamm Juda. Und der Stamm Benjamin hält sich zu dem Stamme Juda. So, dass das Land geteilt ist und es gibt bestimmte Namen für das Nord- und das Südreich. Das Nordreich wird auch genannt Israel oder Haus Israel oder Haus Josef und Ephraim, aufgrund deswegen, dass Ephraim das Erstgeburtsgerecht zugesprochen bekam. Und die Hauptstadt ist Samaria. Und das Südreich wird genannt Juda oder Haus Juda, Haus David, weil David daherkommt. Und die Hauptstadt ist Jerusalem. Das heißt, ab jetzt, ab dem Zeitpunkt von 2. Könige, wenn wir weiter in der Schrift lesen, finden wir zweimal Israel. 2 Königreiche, wie Ost- und Westdeutschland, Nord- und Südkorea. Und diese 2 Königreiche gehen ganz verschiedene Wege. Völlig getrennt und bekriegen sich auch manchmal. Wir sehen hier die Liste dieser Könige mit Jahresangaben, Regierungszahlen, Regierungsjahren. So, wir sehen auf der rechten Seite die Liste der Könige Israels. Und wir sehen, die sind rot, die sind alle von Gott abgewichen. Und daher sind es verschiedene Dynastien. Da saßen nicht mehr als 3-4 Generationen der Väter auf dem Thron. Da wurde die ganze Familie ausgelöscht. Ein anderer kam auf den Thron. Im Gegensatz dazu auf der linken Seite. Alle Könige sind Nachfolger Davids, Nachfahren Davids. Und damit hat Gott seinen Schwur an David gehalten. Solange es einen Thron gab in Jerusalem, saß ein Nachkomme Davids darauf. Da sehen wir 8 Könige, die sind in Gottes Geboten gewandelt. Die sind nicht abgewichen. Die haben Gott wohlgefällig gelebt. Dennoch, die meisten haben Gott verlassen. Und so kommen die Propheten dann zur Aussage, sie leben in den Sünden ihrer Väter. Sie wollen meine Worte nicht folgen. Sie dienen anderen Göttern. Und somit hat das Haus Israel und das Haus Juda meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. Hier lesen wir in dem einen Vers, beide sind explizit aufgeführt, beide Häuser von Israel. Was geschieht, wenn sie den Bund mit Gott verlassen? Was hatte Mose gesagt? Dann werdet ihr aus dem Land verbannt. Und Gott spricht vorneweg zu ihnen, er warnt sie. Er sagt, noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen, dann ist es kein Volk mehr. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Er warnt sie, er warnt auch das Haus Juda. Jeremia sagt zu Juda, ich habe euch 23 Jahre gepredigt, aber ihr wolltet nicht hören. So werdet ihr nach Babel weggeführt werden. Hier sehen wir noch Jahre, Jahrzehnte zum Buße tun. Sie tun nicht Buße und es kommt, wie es verheißen ist, wie es vorhergesagt war. Israel wird nach Assyrien verschleppt im Jahre 722. Im 9. Jahr Hoseas nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel gefangen nach Assyrien. Er ließ sie wohnen in den Städten der Meder. Und genauso 135 Jahre später wurde das Haus Juda auch hinweggeführt nach Babylon im Jahre 586. Juda wurde durch Nebukadnezar nach Babylon weggeführt, denn der Herr verwarf Juda und Jerusalem von seinem Angesicht. Und somit ist eingetreten, was Mose prophezeit hatte. Wenn ihr Gott verlasst, dann werdet ihr aus dem Land verbannt. Aber außerdem, dass sie das Land verlassen mussten, ist noch etwas ganz Entscheidendes geschehen. Das Haus Israel wird von Gott verlassen, es verliert den Bund mit Gott, es wird von Gott geschieden. Hier war die Prophetie noch 65 Jahre, dann ist Ephraim zerschlagen, dann ist es kein Volk mehr. Das heißt, nicht mehr als Volk definiert. Sie leben irgendwo, aber sie sind kein Volk mehr. Wir lesen es in Jeremia noch deutlicher. Der Herr sprach, hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige getan hat, wie sie Götzendienst trieb, wie ich den Ehebruch Israels gestraft, sie verlassen habe und ihr einen Scheidebrief gab. Gott hat sich vom Hause Israel getrennt, es verlassen, ihr einen Scheidebrief gegeben. Somit ist es kein Volk mehr und nicht mehr Gottes Volk, von Gott getrennt, von Gott verlassen, verliert den Bund mit Gott und alles, was dazugehört, als Folge ihrer Sünde. Somit ist das Haus Israel geschieden von Gott. Und wir lesen auch in Hosea viele weitere Details von dieser Scheidung. In Hosea 1,4, das Ende des Königreiches. Ich will die Blutschuld strafen und das Königreich des Hauses Israel beenden. Vers 6, ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, dass ich ihnen vergebe. Keine Vergebung mehr. Vers 9, nicht mehr Gottes Volk. Ich bin nicht mehr euer Gott. Kapitel 9, Vers 15, keine Liebe mehr. Ich will sie wegen ihrem bösen Wesens aus meinem Haus stoßen und keine Liebe mehr zeigen. Und wir lesen in Amos 9, Vers 9, ich will das Haus Israel unter alle Heiden aussieben, ausstreuen, weg. So dass sie geworden sind wie Heiden. Aber Gott hatte gesagt, wenn ihr euch bekehrt, dann bringe ich euch zurück. Nun, wie lebt das Haus Israel in der Fremde? Was ist ihr Lebensstil? Wir lesen weiter in Hosea, du vergisst das Gesetz deines Gottes. So will ich auch deine Kinder vergessen. Sie verwerfen die Tora. Ephraim leidet Gewalt und es geschieht ihm Recht, denn es lehrt Menschengebote. Hosea 8, Vers 12. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft geben würde, so halten sie es doch für eine fremde Lehre. Wie eine fremde Lehre ist die Tora für sie. Und sie sind vermischt unter den Völkern. Und Hosea 9, Vers 17. Sie wollen auf Gott nicht hören. Darum werden sie unter den Heiden in die Irre gehen. Und sie sind fromm, religiös. In Ephraim ist Lüge, wider mich, und falscher Gottesdienst. Sie leben gemäß der Heiden. Sie haben nicht ihre Lebensstil geändert. Sie sind geworden wie Heiden, sie leben wie Heiden. Unterm Strich können wir sagen, Ephraim ist kein Volk mehr. Da drängt sich wieder diese Frage auf, wird es für das Haus Israel eine Rückkehr geben? Denn im Gegensatz dazu, das Haus Juda, im gleichen Kapitel, im gleichen Vers lesen wir Hosea 1,7. Ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Das Haus Juda bekommt Erbarmen von Gott. Es bleibt im Bund, obwohl es auch in der Fremde ist. Es bleibt im Bund in dieser Beziehung zu Gott und es bekommt Gnade, das Haus Israel nicht. Warum? Wenn wir kurz zurückblenden und schauen uns diese Liste an, dann sehen wir, dass sie selbst diesen Unterschied gelebt haben. Das Haus Israel hatte niemals einen König, das nach Gott gefragt hat, den Gottes Willen gelebt hat, aber im Hause Juda gab es Könige, die nach Gottes Willen gelebt haben, die Gott wohlgefällig waren, und Gott ist treu zu den Königen. Gott ist treu zu denen, die ihm treu nachfolgen. Und der zweite Punkt ist der andere, da ist dieser Schwur mit David. Ich habe einen Bund mit David. Ich habe David geschworen, ich will deinen Samen bestätigen ewig. Ich will ewig meine Gnade bewahren und mein Bund soll fest bleiben. Weiter lesen wir Psalm 89. Wenn seine Kinder mein Gesetz verlassen, so will ich ihre Schuld strafen, aber meine Gnade soll bleiben. Ich will nicht ändern, was ich gesagt habe. Sein Same soll ewig bleiben. Und so sehen wir, um Davids Willen, sie bleiben im Bund. Und um der Könige Willen, die Gott nachgefolgt sind, sie bleiben im Bund. Und wir sehen, Gott ist treu zu seinen Bündnissen. Was er versprochen hat, hält er. Wem er etwas geschworen hat, dazu steht er. Er hält sein Eid und das, was er gesagt hat. So erkennt doch, der Herr, dein Gott, ist treu. Und er hält den Bund denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Somit ist das geschehen, was Mose gesagt hatte. Die dritte Prophetie ist erfüllt. Verlass dir Gott, werde dir aus dem Land verbannt. Aber Mose hatte auch gesagt, wenn ihr euch bekehrt, dann bringe ich euch zurück. Und Juda hat sich bekehrt in der Fremde und Gott gab Verheißungen. In Jeremia lesen wir, das Land wird zerstört bleiben 70 Jahre, aber nach 70 Jahren wird der König von Babel gerichtet und ich werde euch wieder zurückbringen ins Land. Und Daniel in der Fremde in Babylon liest diese Prophezeiung und betet dann: Im ersten Jahr des Darius achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zu Jeremia geschehen war, dass 70 Jahre Jerusalem zerstört liegen wird. Und Daniel tut Buße. Er kehrt um. Er bringt die Schuld zu Gott in diesem ganzen Kapitel. Und es geschieht, dass der nächste König, der Kores, lässt die Juden zurückkehren in ihr Land im Jahre 538. Darf das Haus Juda zurück nach Jerusalem. Und somit sehen wir, die vierte Prophetie von Mose erfüllt sich. Wenn ihr euch in der Fremde bekehrt, bringe ich euch zurück. Ja? Sie tun Buße, sie kehren um. Wir lesen es in diesen ganzen Kapiteln. Sie halten den Schabbat. Gottes Gesetz wird gelehrt und gepredigt und sie sind bemüht. Wir lesen Kapitel Nehemia 9 bis 13, wie Nehemia sich bemüht, dass sie Gottes Gesetze halten und nach Gottes Geboten leben. Ja, und dann in den nachfolgenden Jahren in der Geschichte, sie wissen es, um in Gottes Frieden zu leben, ist es absolut notwendig, nach seinen Geboten zu leben. Ja, Gottes Wille für sein Volk, dass es ein Zeugnis für die Welt ist, hängt doch unmittelbar damit zusammen, dass sie gehorsam sind gegenüber Gottes Gesetz. Das ist doch logisch. Ja, und daher machen sich die Juden Gedanken, dass das nie wieder passiert, dass sie nie wieder das Land verlassen müssen, dass sie nie wieder Gottes Gesetze verlassen. Und wer sich Gedanken macht, da werden sie mit Fragen konfrontiert. Ja, wie ist das Gebot Gottes genau zu verstehen? Was müssen wir tun? Was müssen wir lassen? Wie verstehen wir den Wortsinn richtig? Ja, und vor diese Fragen gestellt, entwickeln die Rabbiner eine Schriftauslegung, die genannt wird, einen Zaun, um die Tora zu bauen. Und mit diesem Grundprinzip wird der Anwendungsbereich von Gottes Geboten ausgeweitet, um so die Einhaltung sicherzustellen. Aber damit wird das gesamte Leben unter ein Joch des Gesetzes gestellt. Ja, und dieser Zaun, das ist der Talmud des Judentums, der entstand ab der Zeit Babylons und wurde später aufgeschrieben. Hier wird also ein Zaun um Gottes Gesetz gebaut und dann wird nochmals ein Zaun ringsherum gebaut, was es unerträglich schwer macht, diese Gesetze zu erfüllen. Aber Jesus hält diese Dogmen der Juden nicht. Diese kritisiert er scharf. Und wir lesen in Matthäus 15,2, da fragen die Pharisäer: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Oder in Markus 7,9, ihr habt Gottes Gebot aufgehoben, dass ihr eure Überlieferungen haltet. Es geht um die Überlieferungen, die hält Jesus nicht, aber Gottes Gesetz hält er. Und das wird ganz klar unterschieden. Er sagt: Warum habt ihr es aufgehoben, Gottes Gebot, um eure Überlieferung zu halten? Und dadurch, dass sie Gottes Gebote auflösen und die Überlieferungen halten, erkennen sie letzten Endes Jesus nicht. Denn Jesus hält Gottes Gesetz, aber die Überlieferungen und Dogmen der Menschen, die hält er nicht. So haben sie Gottes Gesetz verworfen, so verwerfen sie auch Jesus. Und damit kommt es, wie Mose es verheißen hat. Er hatte gesagt: Wenn ihr ungehorsam seid, Gott verlasst, werdet ihr aus dem Land verbannt werden. Ja, und im Jahre 70 nach Christus wird Jerusalem zerstört, die Juden müssen ihr Land verlassen, somit ist das erfüllt. Ja, den Rest der Geschichte ist uns eigentlich bekannt. Das kennen wir. Ja, seit 100 Jahren kommen sie zurück ins Land. 7 von 14 Millionen sind bereits zurückgekehrt. So, die Bürger des heutigen Staates Israel sind vorwiegend aus dem Hause Juda und daher heißen sie ja Juden. Haben sie sich bekehrt? Ein Überrest hat sich zu Jesus bekehrt. Es gibt Juden, die haben Jesus angenommen über die ganzen Jahrhunderte. Und es ist verheißen, dass sie ihn erkennen werden. Und immer mehr erkennen ihn zurzeit. Ja, und daher ist auch das Kommen des Messias nahe. Wir kennen diesen Teil der Geschichte, auch aus unserer Geschichte gut, aber die Frage, die aussteht, ist ja immer noch: Was ist mit dem Hause Israel? Wird es für das Haus Israel eine Rückkehr geben? Wir erinnern uns: Kein Erbarmen mehr. Ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen. Ihr seid nicht mein Volk, ich bin nicht euer Gott. Ich will sie wegen ihres bösen Wesens aus meinem Haus stoßen und sie nicht mehr lieben. Ich will Israel unter die Heiden schütten und sie aussieben. Aber derselbe Prophet spricht in seinen Prophetien auch von der Verheißung für Israel, für das Haus Israel. Ich will mich über die Unbegnadete erbarmen und wieder zu ihnen sagen: Du bist mein Volk. Und wenn wir in Hosea 1,9 lesen, ihr seid nicht mein Volk, lesen wir direkt im nächsten Vers. Eins wurde gesagt: Ihr seid nicht mein Volk. Aber man wird zu ihnen sagen: Ihr Kinder des lebendigen Gottes. Oder Hosea 14,4: Ich will die Abtrünnigkeit heilen. Gern will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewendet. Und Jesaja schreibt: Ein Überrest wird sich bekehren. Es gibt viele Verheißungen für das Haus Israel, dass es zurückkehren darf in sein Land, dass Gott ihn vergibt. Und es gibt viele Verheißungen für beide zusammen, Haus Israel, Haus Juda. Ich will sie sammeln, ich will sie zurückbringen, ich will Haus Israel und Juda sammeln, Josef retten, Ephraim. All diese Verse zeigen auf, dass Gott beide Häuser zurückbringen will. Für beide gibt es Verheißungen zurück ins Land. Gott ist treu zu seinen Bündnissen. Sehen wir uns dazu ein Kapitel in Hesekiel diesbezüglich an. Gott spricht zu Hesekiel: Schreibe auf ein Holz für Juda und die dazugehören. Und auf ein zweites Holz für Josef, nämlich Ephraim, das ganze Haus Israel, und nimm sie zusammen, dass sie ein Holz werden. Und weiter lesen wir: Denn ich will das Haus Josef, das in der Hand von Ephraim ist, nehmen mit allen Stämmen Israels und will sie zu dem Holz Judas tun und will ein Holz daraus machen, dass sie eins werden in meiner Hand. Hier sehen wir ausführlich alle diese Namen: Josef, Ephraim, Haus Israel, Stämme Israels, gegenübergestellt dem Hause Juda und die sich zu Juda dazuzählen. Und diese beiden sollen eins werden. Noch deutlicher wird es in den nächsten Versen: Zwei Völker. Ich will sie in ihr Land bringen und will ein Volk aus ihnen machen. Und sie sollen nicht mehr zwei Völker sein, noch in zwei Königreiche geteilt sein. So, ich will diese zwei Völker zusammenbringen. Und wie wird das geschehen? Der Zusammenbringen hängt zusammen mit einem aus dem Hause Davids. Mein Knecht David soll ihr König sein und ihr Hirte sein. Und sie sollen leben in meinen Geboten, wieder im Land wohnen, das ich Jakob gab. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens machen und das soll ein ewiger Bund sein. Was lesen wir hier? In Gottes Geboten leben, im Land sein und ein ewiger Bund. Die Dinge gehören zusammen. Und Gott ist treu zu seinen Bündnissen. Wenn er diese beiden wieder zusammenführt, sehen wir, dass Gott treu ist zu dem, was er verheißen hat. Dazu eine weitere Stelle aus Jeremia: Ich werde mein Volk Israel und Juda wieder in ihr Land bringen und aller Geschlechter Israels Gott sein. Was wir sehen, es geht um alle 12 Stämme. Alle explizit aufgeführt, alle Geschlechter will ich ins Land bringen und Israel und Juda auch extra aufgeführt. Den nächsten Vers lesen wir weiter: Ich werde mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen und mein Gesetz will ich in ihr Herz geben. Und wieder finden wir diese drei Punkte, die wir gerade in Hesekiel hatten: Ins Land bringen, das Gesetz ins Herz schreiben, dass sie danach leben, und es gibt einen neuen Bund. Als würden diese Dinge gehören zusammen. Und wir finden mehrere Stellen, das ist die zweite, es gibt noch weitere Stellen, Hesekiel 36 und Hesekiel 11. Lesen wir aus Hesekiel 36: Sprich zum Hause Israel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, auf das ihr nach meinem Gesetz lebt und in dem Land wohnt, das ich euren Vätern gab. Ja, diesen ersten Vers, den kennen wir sehr, sehr gut. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Das ist ein Vers, der uns bekannt ist. Aber dieser Vers geht weiter und dann kommen diese anderen beiden Punkte noch. Auf das ihr nach meinem Gesetz lebt und in dem Land wohnt, das ich euren Vätern gab. Hier sehen wir, dass es explizit zusammengehört, dass diese drei Punkte zusammengehören. Der neue Bund steht im Zusammenhang mit dem neuen Herzen und dem neuen Geist, mit dem Halten von Gottes Gesetz und mit der Rückführung ins Land. Und dazu können wir explizit sagen, dieser neue Bund, diese Prophetie ist für das Haus Israel und für das Haus Juda gegeben. Und wenn Gott dies tut, dass er die beiden wieder zusammenführt und in den Bund hinein, dann ist Gott treu zu seinen Bündnissen. Gott ist treu. Eine weitere Stelle bezüglich des Sammelns seines Volkes hat einen ganz anderen Fokus. Gott sagt in Jesaja 52: Der Gott Israels wird euch sammeln. Immer wieder dieses Sammeln: Ich bringe euch zusammen, ich sammle euch. Mein Knecht wird sehr klug handeln. Und dann lesen wir weiter: Er war verachtet von den Menschen. Wir dachten, er ist von Gott bestraft. Doch er wurde um unsere Schuld durchbohrt. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er gab sein Leben zum Schuldopfer und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Jetzt sehen wir auf einer Seite, dieser Sohn Davids wird herrschen als König. Auf der anderen Seite sehen wir hier diesen Knecht, der leidet. Von beiden, wir wissen, es ist Jesus. Wir wissen, der Herrscher über Israel wird geboren in Bethlehem. Du Bethlehem bist gering in den Orten Judas, aber aus dir soll mir kommen, der Herrscher über Israel werden soll. Er ist der Herrscher, Jesus. Auf der einen Seite der Knecht, der leidet für die Schuld des Volkes. Auf der anderen Seite der regieren wird als König. Was dachten eigentlich die Menschen am Ende des Alten Testamentes, die Mose kannten und die Propheten kannten, was geschehen wird? Was erwarteten sie? Sie erwarteten einen König, der das Königreich für Israel wiederherstellte. Ganz sicher. Schauen wir uns die Prophetien dazu an, im Zusammenhang, zusammenfassend, die ich genannt habe. Das erste, Gottes Bündnisse mit den Vätern bleiben ewig bestehen. Israels Erwählung als sein Volk bleibt ewig bestehen. Die Vereinigung der beiden Königreiche Israels ist verheißen und ein irdisches Königreich des Messias wurde verheißen. Aber jetzt die Frage, wie ist denn die Situation am Ende des Alten Testamentes? Nun, das Haus Israel ist raus aus dem Bund, geschieden von Gott, gehört nicht mehr dazu, ist nicht mehr das Volk. Wie sollen Gottes Bündnisse mit den Vätern ewig bestehen bleiben, wenn das Haus Israel nicht im Bund ist, ohne das Haus Israel? Wie sollen Israels Erwählung als sein Volk bleiben, ohne das Haus Israel? Ja, wie sollen sie sich vereinen? Sie sind getrennt, wenn Haus Israel nicht zum Bund gehört. Und wenn sie sich nicht vereinen können, dann ist das irdische Königreich des Messias unmöglich. Aber die Frage, was müsste Gott tun, um dennoch seine Bündnisse zu halten? Aber was müsste Gott tun, um seine Versprechen zu halten? Nun, weil der Bund gebrochen ist, es braucht einen neuen Bund, wo das Haus Israel wieder dazukommen könnte. Da der Bund gebrochen ist, muss ein neuer Bund gemacht werden. Aber er wurde gebrochen wegen der Schuld. Das heißt, vorneweg muss die Schuld gesühnt werden. Vor diesem Bund muss erst die Schuld gesühnt werden, dann kann ein neuer Bund geschaffen werden. Und wenn es diesen neuen Bund gibt, die Schuld gesühnt ist und das Haus Israel wieder in den Bund hineinkommt, dann bleiben die Bündnisse mit den Vätern ewig bestehen. Und dann, wenn das Haus Israel wieder dazugehört zum Bund, bleibt die Erwählung des gesamten Volkes bestehen, wie verheißen. Und dann können die beiden Königreiche, wenn sie als Königreiche existieren wieder und im Bund sind, können sie sich vereinen. Und wenn die beiden Königreiche sich vereinen, kann der Messias kommen und regieren über alle 12 Stämme Israel, über gesamt Israel. Und dann können wir sagen, Gott ist treu zu seinen Bündnissen der Väter. Gott ist treu. Stellt sich vielleicht uns hier die Frage, warum lesen wir jetzt so wenig davon im Neuen Testament, wenn wir jetzt weiterlesen? Oder haben wir diese Dinge vielleicht übersehen, weil es uns nicht bewusst war? Also was steht dazu geschrieben im Neuen Testament? Ganz am Anfang, Lukas 1, lesen wir, da sind drei Personen, die prophezeien im Zusammenhang mit der Geburt Jesu über diesen Auftrag von Jesus. Da ist der Engel, der zu Maria spricht. Da ist Maria, die zu Elisabeth geht und prophezeit. Und da ist der Vater von Johannes dem Täufer, der Zacharias, der prophezeit auch. In diesen Prophetien, schauen wir uns die an. Lukas 1, 32, er bekommt den Thron seines Vaters David. Dafür kommt er. Da steht, er schwor an David, Gott ist treu zu seinen Bündnissen, er hält es, Jesus kommt und wird diesen Schwur erfüllen. Er bekommt den Thron seines Vaters David. Er wird regieren über das Haus Jakob, über Israel und Juda, über gesamt Israel, über alle 12 Stämme, wie es verheißen ist. Er ist es. Wir lesen in Vers 54, er kommt für Israel, ja, er kommt für sein Volk, wie es verheißen ist. Wir lesen, er kommt gemäß den Versprechen der Väter. Dem, was Gott versprochen hat. Das heißt, Gott ist treu zu seinen Bündnissen, was er verheißen hat, geschworen hat, gesprochen hat, das hält Gott. Und er kommt, Jesus, gemäß den Versprechen an die Väter. Für Abraham und seine Nachkommen. Hier ist der Schwur an Abraham, der steht. Jesus kommt für Abraham und seine Nachkommen. Wir denken an den Schwur, was Gott Abraham geschworen hat. Ich gebe dir Land, Nationen, viele Nachkommen und du wirst ein Segen für die Welt. Er kommt für Abraham und seine Nachkommen. Gott sendet der Gott Israel sendet Jesus zur Erlösung seines Volkes. Die Schuld muss gesühnt werden. Er sendet ihn zur Erlösung seines Volkes. Gott gedenkt an seinen heiligen Bund. Ja, Gott ist treu zu seinen Bündnissen. Da war der Bund am Berg Sinai, da war der Bund später am Berg Moreh im 5. Mose. Das sind die Bündnisse mit Abraham, der Bund mit David, der Schwur an David. Gott ist treu zu dem, was er verheißen hat. Er gedenkt an seinen heiligen Bund. Gott gedenkt daran, was er Abraham geschworen hat. Nochmal, Dinge werden wiederholt in den Prophezeiungen. Er gedenkt, was er Abraham geschworen hat. So können wir zusammenfassend sagen, wie er es verheißen hat durch seine heiligen Propheten. Christus kommt, wie es verheißen ist. So Jesus, das Kommen Jesu, er kommt für die Versprechen, die den Vätern gegeben wurde. So hat sein Kommen eine Vorgeschichte, die mit den Vätern zusammenhängen, mit dem, was Gott Abraham geschworen hat. So Jesus kam nicht, um Bündnisse aufzulösen, sondern wegen der aktuell bestehenden Bündnisse. Ja, es geht darum, dass Gott seine Bündnisse hält, damit er nicht als ein Wortbrecher dasteht. Dass Gott treu ist zu seinem Wort. Und Gott benötigt einen Weg, um seinen Treueschwur trotz der problematischen Situation am Ende des Alten Testamentes halten zu können. Und dieser Weg ist Jesus. Jesus kam, um die Sünde zu sühnen, zur Umkehr zu rufen, das Haus Israel zu sammeln, wieder in den Bund zu bringen und zu vereinen mit dem Hause Juda. Und dann kann das Königreich des Messias aufgerichtet werden, das irdische. Ja, und genau um diese Frage, wann das irdische Königreich des Messias aufgerichtet wird, genau um diese Frage ging es den Jüngern, kurz bevor Jesus zum Vater zurückging. Augenblicke zuvor, ja, da fragten sie ihn, als sie zusammengekommen waren, fragten die Jünger, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also hier die Frage, wann? Stellst du es jetzt wieder her? Und Jesus antwortet, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner Autorität gesetzt hat. Und hier sehen wir, es geht um den Zeitpunkt. Es geht nicht um die Frage, wird das Königreich, ein irdisches Königreich des Messias wieder aufgerichtet werden? Nein, es geht um den Zeitpunkt. Wann? Jesus sagt, der Zeitpunkt ist nicht eure Sache. Aber es wird aufgerichtet. So sehen wir, der Auftrag Jesu beinhaltet letztendlich die Wiederherstellung des Königreiches. Aber schon zwei Kapitel weiter lesen wir einen Hinweis auf den Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu. Wir lesen da, Apostelgeschichte 3, 21, Christus ist in den Himmel aufgefahren bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch seine Propheten von Anbeginn geredet hat. Ja, und was hat Gott geredet von Anbeginn durch die Propheten? Das haben wir gerade alles gelesen. Das hat Gott gesprochen. Das heißt, die Wiederkunft Jesu hängt zusammen mit der Wiederherstellung all dieser Dinge. Die werden wiederhergestellt werden. Was waren das für Dinge? Sammeln. Das ist Volk sammeln. In den Bund hineinbringen, das Haus Israel. Vereinen mit Juda. Und dann kann das Königreich aufgerichtet werden. Nun sehen wir uns die anderen drei Punkte an. Die müssen ja vorher geschehen. Sammeln, in den Bund bringen, vereint mit Juda. Was steht dazu im Neuen Testament geschrieben, zu diesen Punkten? Zuerst das Sammeln, zuerst aus den Propheten eine Stelle. Ich will selbst nach meinen Schafen suchen und sie annehmen. Wie ein Hirte seine Herde sucht, so will ich meine Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut sind. Klare Prophetie für Israel. Ich will meine Schafe sammeln. Israel verglichen als Schafe. Ich werde sie sammeln. Jesus antwortet direkt darauf und sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Hier bezieht er sich direkt auf den Propheten und sagt, hier bin ich sammle eine Herde und eine Hirte. Und dann sagt er, diese Schafe, die hier sind, der Haus Juda, die waren da. Und die anderen Schafe, die weit verstreut sind, wer sind die denn? Laut den Propheten, wenn ich daherkomme, ist es das Haus Israel. Und dann sagt er auch noch, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach, als wenn diese Schafe, die ihn noch gar nicht gehört haben, schon seine Schafe sind. Ja, die Schafe haben diese Eigenschaften, dass sie die Stimme ihres Hirten hören. Ja, und sie können die Stimme ihres Hirten unterscheiden von anderen Hirten und von anderen Stimmen von anderen Menschen. Die sind genau fixiert, die kennen diese Stimme. Nun, da war mal in Deutschland ist das passiert, ein Schafhirte hatte 110 Schafe und über Nacht wurden sie ihm gestohlen. Weg von der Weide, weg. Er ruft die Polizei an und sagt, mir sind meine Schafe gestohlen, wurden die ganze Herde. Da sagen sie, ja, was, können wir auch nichts machen, ja schade. Aber, sagt die Polizei, kommen Sie morgen da und da hin, da geht ein Transport ins Ausland. Kommen Sie hin und schauen Sie, ob Ihre Schafe dabei sind. Da kommt er hin und der Polizist sagt, ja, hier, Tausende von Schafe. Wir wollen sie herausfinden, aber nicht so schlimm, das ist alles klar, ihre Herde wurde gestohlen, ist alles bestätigt. Nehmen Sie sich doch 100 oder 200 Schafe und dann ist gut und dann gehen Sie wieder. Und er sagt ja, nein, ich suche meine Schafe. Ich suche die, die zu mir gehören. Und er sagt, ja, wie wollen Sie denn das machen? Die sehen doch alle gleich aus. Er sagt, warten Sie. Und dann setzt er sich hin an den Gatter, wo die alle durch müssen, wo sie verladen werden, setzt er sich hin und beginnt zu pfeifen. Den ganzen Tag sitzt er da. Und siehe da, plötzlich ein Schaf dreht rum, drängelt sich zurück und kommt zu ihm. Und ein zweites und drittes und viertes kommt zu ihm. Und am Ende des Tages sind 110 Schafe bei ihm. Und damit ist bewiesen, das sind seine Schafe, denn sie hören seine Stimme. Sie kennen sie. So, und jetzt sagt Jesus, meine Schafe, die hören meine Stimme. Als würde er hinaus in die Welt rufen. Und die, die es hören, sind seine Schafe. Er ruft seine Schafe. Somit können wir sagen, Jesus kommt für Juda und Israel, um sie zu vereinen, um sie zu rufen. Und genau diese Stelle finden wir in dem nächsten Kapitel, geht es nochmals um dieses Rufen der Schafe, um das Sammeln. Da ist der hohe Priester, der sagt, es ist besser, ein Volk stirbt, als das ganze Volk. Und damit weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern dass er auch die Kinder Gottes, die zerstreut wären, zusammenbringt. Ja, wer ist das Volk, was da ist? Sterben führt das Volk. Ja, das waren die Juden. Das Haus Juda war da. Und die Kinder Gottes, die zerstreut sind? Ja, laut den Propheten ist es das Haus Israel. Sie werden hier als Kinder Gottes bezeichnet, obwohl sie noch gar nichts gehört haben von Jesus. Und sie sind zerstreut. All das finden wir den Propheten. Eigentlich Kinder Gottes. Eigentlich gehören sie dazu, aber sie sind zerstreut. Und so sehen wir, Jesus kam wegen der Schuld von Juda und Israel und um Juda und Israel zu vereinen. Wenn wir von den Propheten herkommen, stellt sich wieder die Frage, ja, aber im Neuen Testament, da kommen doch massig Heiden zum Glauben. Das sind doch Heiden, die dazu kommen. Ja, Paulus geht direkt darauf ein, in Römer. Da geht er direkt auf die Frage, sagt, Jesus hat uns berufen, aber nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Natürlich. Und dann erklärt er erklärt, wie denn geschrieben steht. Durch Hosea, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war. Wir hatten das gelesen. Das Gericht Gottes, ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen. Die Prophezeiung, ich will mich über die Unbegnadet erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Genau diesen Vers zitiert er hier und sagt, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war. Und somit zeigt Paulus hier an der Rückkehr, an der Bekehrung der Heiden, die Erfüllung der Prophetie auf. Und sagt, es geht um das Haus Juda und es geht um die Heiden. Er nimmt diese Prophetie und zeigt auf, wie sie erfüllt wird. Und dasselbe macht er im nächsten Vers, nochmals. An dem Ort, da zu ihnen gesagt war, ihr seid nicht mein Volk, sondern sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Genau das aus Hosea. Zuerst das Gericht hatten wir gelesen, ihr seid nicht mein Volk, ich bin nicht mehr euer Gott. Und dann die Prophetie. An dem Ort, da man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man sagen, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Und diesen Vers zitiert Paulus hier und wendet es an und sagt, ihr seid wieder Kinder des lebendigen Gottes. Paulus kennt die Prophetien, er greift sie auf, zeigt die Erfüllung an der Bekehrung der Heiden an. Und diese Prophetie oder dieses Wortspiel, ihr seid nicht mein Volk, jetzt seid ihr wieder mein Volk. Nicht in Gnaden, wieder in Gnaden. Das greift auch Petrus auf in seinem Brief. Genau das Ähnliche. Er schreibt zunächst die Stelle aus Mose. Ihr seid mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Hatten wir gelesen am Berg Sinai, sagt Gott zu Israel. Ihr seid ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Dann schreibt Petrus, ihr seid es. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Direkt spricht er es ihnen zu. Und dann im nächsten Vers kommt er auf dieses Hosea-Stelle zurück, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Da stellt sich doch die Frage, an wen ist eigentlich dieser Brief gerichtet? Ich meine eigentlich an Israeliten, an Israel, ja, weil dieses Königreich von Priestern, das ist doch Israel und nicht ein Volk und wieder Gottes Volk ist das Haus Israel und nicht begnadigt und wieder begnadigt, das haben wir doch gerade den Propheten gelesen, bezieht sich doch auf Israel. An wen ist der Brief geschrieben? Im Vers 1 lesen wir, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes. Wer sind die Fremdlinge in der Zerstreuung? Also wenn ich von den Propheten herkomme, weiß ich, wer zerstreut ist. Das Haus Israel ist zerstreut. Und die sind eigentlich ja auch erwählt. Eigentlich in Abraham sind sie ja erwählt. Da steht ja eine Erwählung. Und jetzt lesen wir hier, gemäß der Erwählung und Vorsehung Gottes. Schreibt er an das Haus Israel, aber es ist nicht nur Petrus oder Paulus, Jakobus schreibt ähnlich. An wen schreibt er? Er schreibt, Jakobus, Knecht Gottes, des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Er grüßt explizit die 12 Stämme und er sagt auch das Haus Juda, da sind auch einige zerstreut. Er grüßt sie alle, die in der Zerstreuung sind. Wir sehen hier im Neuen Testament immer wieder Hinweise geschrieben an Israel. Epheserbrief, dasselbe, ihr wart früher ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung, jetzt aber nahe durch das Blut Christi. Das heißt, bevor ihr zum Glauben kam, wart ihr ausgeschlossen, aber jetzt seid ihr Bürger Israels und ihr habt Anteil an den Bündnissen der Verheißung. Da steht Mehrzahl, die ganzen Bündnisse, die wir uns angeschaut haben, daran haben sie Anteil durch das Blut Christi und sind Bürger Israels. Und dann schreibt er weiter, aus beiden eins gemacht, aus zweien einen neuen Menschen gemacht und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Er verkündet Frieden den Fernen und Nahen. Und durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater. Da sind wir nicht mehr Fremdlinge, sondern Mitbürger. Wieder die Frage, wer sind die beiden? Ja, wer sind die beiden, die hier zusammenkommen? Ja, laut den Propheten ist das Haus Juda und Haus Israel. Jesus bringt zwei zusammen. Laut den Propheten das Haus Juda und Israel. Das heißt, wenn ich diese Verse lese und von den Propheten herkomme, die ganze Geschichte im Kopf habe und weiß, was in den Propheten steht, dann sehe ich hier, ja, die beiden, ist ja prophezeit, dass sie zusammenkommen. Ohne Zweifel müssen wir sagen, der Hauptfokus des Neuen Testamentes, ja, wenn man den anschaut, ist die Umkehr zu Gott, Jesus nachzufolgen, sein Kreuz zu tragen, ein heiliges Leben zu führen, die Umkehr zu Gott, ihm wohlgefällig zu leben, Christus nachzufolgen. Aber diese Botschaft des Evangeliums der Errettung, die ist Teil einer großen Geschichte. Und sie ist davon nicht losgelöst zu betrachten. Denn sie beginnt ganz am Anfang mit Mose, die Geschichte, durch die Propheten. Sie geht weiter im Neuen Testament und am Ende der Bibel ist es wieder. Es geht wieder um Israel. Wir lesen in der Offenbarung, 144.000 vom Geschlecht sind versiegelt von allen Geschlechtern Israels. Da geht es explizit um die Geschlechter Israels. Kapitel 14, die stehen auf dem Berg Zion, wieder um die Kinder Israels, um die 144.000. Oder Offenbarung 21, ja, das neue Jerusalem, geschmückt als eine Braut ihrem Mann. Die Zusammenhänge. An den Toren dieser Stadt die Namen der 12 Geschlechter Israels und auf den Grundstein die Namen der 12 Apostel. Wir können die 12 Geschlechter Israels und die 12 Apostel nicht voneinander trennen. Das ist eins. Und die Gemeinde und Israel ist nicht zu trennen. Das ist eins. Es geht um Israel. Und in Offenbarung 15 lesen wir, sie sangen das Lied des Mose. Was ist das in der Offenbarung? Das Lied des Mose und des Lammes. Das ist das Lied, die Verheißung, die Erfüllung, das Gericht Gottes und wieder die Rückkehr ins Land. Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, was hat dieses Lied in Offenbarung zu tun und was hat das mit mir zu tun und mit der Gemeinde, dieses Lied. Und jetzt verstehe ich es, wenn ich von der Geschichte herkomme, das gehört zusammen. Und aufgrund all dieser Bibelstellen, ja, sehe ich letzten Endes, auch im Neuen Testament geht es weiterhin um die Bündnisse Gottes. Und logischerweise weiterhin um Israel. Kann es vielleicht sein, dass wir das noch nie gesehen haben? Kann es sein, dass wir das immer getrennt gesehen haben? So den ersten Teil der Bibel und den zweiten Teil der Bibel getrennt? Dass wir nicht gesehen haben, dass es zusammengehört? Nun, Jesus erzählte einst ein Gleichnis. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und der eine sagte, gib mir mein Erbe, ich will es haben. Und er bekam es vorzeitig und ging weg in die Fremde und verprasste alles. Und in der Fremde dachte er an seinen Vater. Und er kam zurück und der Vater nahm ihn liebevoll auf. Aber ist uns bewusst, in diesem Gleichnis geht es um zwei Söhne. Und wenn wir das Gleichnis sehen, so wie wir es gelernt haben, wir sind der verlorene Sohn, wir sind weg vom Vater und wir dürfen zum Vater kommen, da steht die Frage, wer ist denn der zweite Sohn? Wofür steht der zweite Sohn im Gleichnis? Der immer beim Vater geblieben war, zu dem der Vater auch hinausging, weil er sauer war, den der Vater auch hineingebeten hat, der eigentlich, ja, wer ist dieser zweite Sohn? Nun, was wir gesehen haben von den Propheten her, zwei Völker, die ganz verschieden sind. Und das eine ist verloren. Und das verlorene Haus Israel darf zurück in den Bund. Diese Möglichkeit hat Gott geschaffen durch den neuen Bund. Und dann werden Gottes Verheißungen alle erfüllt. Nun, da stellt sich für uns die praktische Frage heute, ja, wo ist denn das Haus Israel heute? Gott sagt, es ist in alle Welt zerstreut. Überall. Aber wo sind sie? Leben sie unter den Völkern vermischt, so dass sie sich vermischt haben, sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind. Ja, wir wissen, dass es heute weltweit 14 Millionen Juden gibt. Aber wie viele vom Hause Israel leben weltweit, die nicht wissen, wer sie sind? Ja, aber im Neuen Testament wieder die Frage, finden wir Scharen von Heiden, die dazukommen? Jetzt die Frage, sind unter denen, die da zum Glauben kommen, Nachfahren vom Hause Israel? Ja, und wenn ja, könnte man sie unterscheiden? Kann man überhaupt das Haus Israel ohne Christus und die Heiden ohne Christus unterscheiden? Wie macht man das? Lass uns das versuchen, die beiden zu trennen. Für das Haus Israel ohne Christus wurde gesagt, ihr bekommt kein Erbarmen mehr, keine Gnade mehr in Hosea 1,6. Ihr seid tot durch eure Sünden, nicht mehr ein Volk. Ja, und zu den Heiden ist gesagt in Epheser 2,1, ihr wart tot in Sünden. Da sind sie nicht zu unterscheiden ohne Christus. In Hosea lesen wir, ihr seid nicht mehr Gottes Volk. Und zu den Heiden schreibt Paulus, ihr wart nicht Gottes Volk, bevor ihr zu Christus kamt. Ihr seid nicht Gottes Volk gewesen. Ihr seid fern von der Liebe Gottes, lesen wir in Hosea 9,15. In Epheser 2,13, fern von Gott, fern von der Liebe Gottes. Daran sind sie nicht zu unterscheiden. Wir lesen, ihr seid ohne Gott. Da gibt es diesen Scheidebrief, Jeremia 3,8. Paulus schreibt in Epheser 2, ihr wart ohne Gott vorher. Daran sind sie überhaupt nicht zu unterscheiden. Wir lesen, sie haben keinen Bund mehr mit Gott. Wir lesen in Epheser, ihr wart ohne Gott und ohne die Bündnisse. Daran sind sie nicht zu unterscheiden. Wir lesen, ihr seid geworden wie Heiden, ist zum Hause Israel gesagt. Und ihr seid Heiden von Natur aus. So, die haben gelebt wie Heiden, die sind nicht zu unterscheiden. Man kann das Haus Israel und die Heiden nicht unterscheiden. Ja, wer sind diese Heiden, die zum Glauben kommen, die wie das Haus Israel sind? Oder sind die beiden ein und dasselbe? Ist das gleich? Geht es um das Haus Israel? Wer sind diese Heiden, die das Haus Israel sind, die nicht zu unterscheiden sind? Ja, wenn sie jetzt Christus annehmen, den Ruf hören, sich rufen lassen und sich bekehren, dann gilt für sie wieder dasselbe, was verheißen ist. Leben in Christus, Vergebung, wiedergeliebt, wieder Gottes Volk. All die Stellen hatten wir gelesen bei Hosea, prophezeit für das Haus Israel. Und da sind sie auch nicht zu unterscheiden, wenn sie zum Glauben gekommen sind. Da stellt sich doch wieder so diese Frage ein, ja, kann eigentlich dann nur laut dieser Prophetie nur das Haus Israel gerettet werden und nur das Haus Israel in den Bund kommen? Nun, auf diese Frage gibt es eine klare, eindeutige Antwort im Neuen Testament. Da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ganz klare Aussage, jeder. Also jeder. Ob du jetzt das verstanden wird alles, ob er die Propheten kennt, jeder, der an Jesus glaubt, darf gerettet werden. Eine ganz klare Aussage. Ja? Aber wiederum steht geschrieben, auf der anderen Seite, ja, deutlichst den Bund, das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen werde. Der erneuerte Bund ist für das Haus Israel verheißen, steht genauso klar da. Also so haben wir diese Spannung, auf der einen Seite, alle dürfen zum Glauben kommen, auf der anderen Seite, es ist für Israel und Juda verheißen. Nur Israel und Juda. Da stellt sich mir die Frage, gehöre ich vielleicht dazu? Dann wäre das ja ganz einfach gelöst. Ja, gehöre ich dazu? Mussten meine Vorfahren vor 2700 Jahren das Land verlassen? Nun schaue ich meine Herkunft an. Ich bin in Deutschland geboren. Ja. Meine Familienchronik geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Dann würden mir immer noch 2300 Jahre fehlen, Familienchronik, die ich nicht habe. Ja, und schaue ich diese 400 Jahre an, da finde ich keinen Hinweis auf das Haus Israel, keinen Hinweis auf Israel, irgendeinen Hinweis, nichts, nothing. Also von meiner subjektiven Wahrnehmung, ich bin einfach Heide gewesen und nichts weiter. Aber abgesehen von meiner subjektiven Wahrnehmung, ja, was lehrt mich denn die Schrift, was lerne ich denn aus der Schrift? Aus der Schrift erkenne ich, oder erkennen wir, dass wir die Eigenschaften des Hauses Israels haben? Denn wir haben uns bekehrt zum Gott Israels, wie Mose prophezeit hatte. Wir gehören zum neuen Bund, der für Israel verheißen ist, für Haus Juda und Haus Israel. Ja, wir kennen die Stimme des Hirten, des guten Hirten, und wir folgen ihm nach. Und wir lassen uns rufen, wie verheißen ist für Israel. Und Gott schreibt die Tora in unser Herz, wie verheißen ist, explizit für das Haus Israel. Wir lieben den Gott Israels, wir lieben das Land Israel. So an all diesen Eigenschaften ist doch eigentlich zu erkennen, wohin jemand gehört. Ich sah neulich einen Mann auf einem Dach, ja, der hat Folie ausgebreitet, Dachlatten aufgenagelt und Dachsteine gesetzt. Also mein Rückschluss war ganz klar, dieser Mann ist ein Dachdecker, denn er deckt Dächer. Ja, und ich sah neulich einen Mann mit einem Polizeistab in der Hand und einer Uniform an und er regelte den Straßenverkehr. Und mein Rückschluss war ganz klar, dieser Mann ist ein Polizist. Ja, neulich sah ich Menschen, die an Christus glauben, den Messias Israels, die die Stimme des Messias hörten und ihm folgen, wie verheißen ist für Israel. Menschen, die zu dem neuen Bund gehören, der für Israel verheißen ist. Menschen, denen Gott seine Tora ins Herz schreibt, wie für das Haus Israel verheißen ist. Mein Rückschluss war ganz klar. Diese Menschen müssen Nachfahren des Hauses Israel sein, Abrahams Kinder, sein Volk. Und genau diese Beweisführung, die bringt Paulus an. Er sagt, seid ihr in Christus? Ja, dann seid ihr ja Abrahams Same und Erben. Ja, wenn ihr zu Christus gehört, klar, dann müsst ihr sein. Abrahams Same und Erben, gemäß der Verheißung. Ja, also eigentlich reicht dieser Vers aus, um das ganze Thema darzustellen. Aber ich habe die Geschichte erzählt von Mose und Propheten, dass wir die vor Augen haben und verstehen, die ganze Geschichte der Bibel und die Zusammenhänge verstehen. Paulus schreibt weiter in einem anderen Vers, erkennt ihr ja, die aus Glauben, das sind Abrahams Kinder. Na klar, erkennt ihr das? Können wir dann gegenüberstellen und fragen, für wen kam denn Jesus? Er kam für Abrahams Same, denn da nimmt sie ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams. Oder, wie wir gelesen hatten, Lukas 1, 55, er kam wegen der Verheißung der Väter für Abraham und seinen Samen. So, diejenigen, die Christus annehmen, die sind es. An dem, dass sie die Stimme erkennen, des guten Hirten und ihm folgen, und dem sie folgen in Christus sind, erkennt Paulus, dass sie Abrahams Same sind. Er schaut, wie sie leben, was sie tun, wie sie sind und sagt, ja, ihr seid Abrahams Same. Und Christus kam für Abrahams Same. Das Haus Israel ist in alle Welt zerstreut. Und aus aller Welt folgen Menschen der Stimme des Hirten und lassen sich rufen, wie der Schafhirte seine Schafe ruft. So lassen sie sich rufen, um kommen zu Christus. Und die Schrift sagt, die, die es hören, sind seine Schafe. Eine unglaubliche Geschichte von zwei Völkern, die eins werden. Wie geht es euch damit, wenn ihr das vielleicht zum ersten Mal hört? Oder was werdet ihr tun nach diesem Vortrag? Am besten wäre, ihr glaubt mir, dass ich die Wahrheit sage. Das wünscht sich doch jeder Prediger. Ganz klar. Aber an dem ist nicht so. Glaubt mir nicht einfach. Seid nicht leichtgläubig. Lest selbst nach so viele Schriftstellen wie möglich, wie Christus sagt, wiederum steht geschrieben. Das heißt, lest die anderen Schriftstellen, lest alles, dann lest ihr selbst, dass ihr der Same Abraham seid, dass Christus kam für den Samen Abrahams. Und indem ihr alles lest, viele Bibelstellen, auch die heute nicht genannt wurden, so stellt ihr euren Glauben auf ein breites Fundament an Schriftstellen und nicht auf die Meinung eines Predigers. Ja, und dann werdet ihr euch sicher fragen, beim Lesen, ja, was hat denn Jesus selbst gesagt, für wen er gekommen ist? Und ihr werdet die Antwort finden, wenn ihr weiterlest in Matthäus 25, 15, Vers 24. Ich bin nur gesandt, sagt Jesus, zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Er selbst sagt es. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Und er sagt auf jeden Fall die Wahrheit. Glaubt ihm. Und gründet euren Glauben auf seine Worte. Gott ist gut, Gott ist treu zu seinen Bündnissen. Amen.